Predigten aus Lesung.
Heute mit Michael Hake.
Ja, der Thomas wird gleich, wenn ich hier vorne noch was anschreiben werde, kurz einen Briefumschlag an euch verteilen. Wenn ihr es nicht erwarten könnt, könnt ihr ihn gerne schon aufmachen, aber ihr könnt auch gerne warten, bis ich sage, dass es soweit ist. So, ich sag mal, das sieht ziemlich zusammenhanglos aus, diese Worte. Und doch gibt es einen Zusammenhang, den möchte ich euch gerne erklären. Ja, Borussia Dortmund. You'll never walk alone ist ja die Melodie, die zu dem Verein gehört. Vielleicht eine Predigt, die vielleicht extra nochmal gemacht werden müsste. Eine Zecke, klein, eklig, gefährlich. Dracula, ein Blutsauger, eine Horrorgestalt, ein gefürchteter Graf. Pinocchio, ein Junge mit einer wachsenden Nase. Vespa, Störenfried. Was meint ihr, haben die folgenden Begriffe miteinander zu tun? Hat vielleicht irgendjemand eine Idee dazu? Ja, genau. Deswegen vielleicht auch, das ist nicht der Zusammenhang, den ich sagen wollte. Ich habe auch die Predigt schon mal woanders gehalten, da gab es auch nicht so viele Ideen. Bei diesen Begriffen handelt es sich um Vornamen, die bei Standesbeamten nicht gerade hoch im Kurs stehen. Aber alle schon einmal von Eltern für ihr Kind gewünscht wurden. Man könnte sagen, sie sind objektiv verboten, obwohl es Namensverbote in Deutschland eigentlich nicht gibt. Grundsätzlich sind die Eltern bei der Namensgebung rechtlich ziemlich frei. Es gibt ein Namensrecht für Kinder, das im bürgerlichen Gesetzbuch verankert ist, aber letztlich liegt es im Ermessen des zuständigen Standesbeamten, ob er der Meinung ist, dass der Name nicht zum Wohl des Kindes geeignet ist. Darum gehören zu den verbotenen Namen solche, die anstößig oder beleidigend sind. Allerdings können es Eltern immer darauf anlegen, einen vom Standesbeamten verbotenen Namen, Vornamen trotzdem genehmigen zu lassen. Das muss dann ein Gericht klären. Manchmal hat die Klage tatsächlich Erfolg, wie zum Beispiel bei Schneewittchen oder November. Die sind in Deutschland erlaubt worden. Zu diesen verbotenen Vornamen gehören in Deutschland ebenfalls Satan, Luzifer und Judas. Judas, der Name ist negativ geprägt. Im Duden steht als Bedeutung zu diesem Namen jemand, der treulos an jemandem handelt, ihn heuchlerisch verrät. Und Synonyme hierzu sind Verräter, Angeber und Denunziant. Diese negative Prägung kommt natürlich nicht von dem Judas her, der den Brief im Neuen Testament geschrieben hat, dem Bruder des Jakobus und somit ebenfalls ein Bruder von Jesus. Dieses Negativ-Image kommt von einem der anderen Judas, der anderen Judasse. Er gilt im Neuen Testament als einer der 12 Jünger und er war es, der Jesus verraten hat. Judas, das Synonym für einen Verräter. Der Name ist herabwürdigend und steht dem Kindeswohl zuwider. Deshalb steht er bei den Standesbeamten auf dem Index. Diesen einen anderen Judas aus dem Neuen Testament nicht wegzudenken ist, möchte ich versuchen, euch etwas näher zu bringen. Aktuell kommt er, auch hier und hier nehme ich an, dass es auch bei den meisten von euch so ist, wie es bei mir auch war, nicht besonders gut weg. Ebenso ist es bei den Evangelisten im Neuen Testament. Aber was können wir von Judas Iskariot heute mit nach Hause nehmen? Oftmals wird er nur in Nebensätzen einer Predigt erwähnt, ohne genauer über ihn nachzudenken. Aber kann man von ihm etwas lernen oder zumindest einen Impuls zum weiteren Nachdenken bekommen? Einige werden sich vielleicht fragen, darf man überhaupt in so einer Art und Weise darüber nachdenken, sind solche Gedanken überhaupt erlaubt? Ich habe etwas recherchiert und möchte euch ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Vielleicht etwas ungewohnt, vielleicht aber auch interessant. Es sind vom Ursprung her nicht speziell nur meine Gedanken, sondern es sind auch einige dabei, die ich mir selber so wahrscheinlich gar nicht in den Sinn gekommen wären. Manches kann ich dennoch gut nachvollziehen. Der Name Judas ist verbrannt. Mit seinem Klang verbindet sich alles Schuldigsein. Das hat zu entsetzlichen Klischees geführt. Du Judas, du. Ein Name für käuflicher Verräter. Dabei ist der Name Judas nicht mehr oder weniger jüdisch als Maria, Josef und andere. Es ist die griechische Form von Jehuda. So haben ihn seine Eltern genannt. Ein ganz normaler hebräischer Name. Als junger Mann zieht er mit anderen mit und folgt Jesus. Er ist ein überzeugter Follower und Freund. Verliebt in alles, was Jesus sagt und tut. So wie Simon Petrus, Andreas, Jakobus der Ältere und Jakobus der Jüngere. Denn Jakobus gibt es da ja zweimal und Judas gibt es auch zweimal. Man könnte fast denken, der Name Judas stand damals weit oben in der Rangliste der Vornamen. Um die beiden Jünger auseinanderzuhalten, bekommt der eine den Beinamen Thaddäus und der andere Iskariot. Meistens steht noch dabei, das ist der, der Jesus verriet. Damit ist gleich klar, wer gemeint ist, der Verräter. Der Schlimmste von allen, der Schuldige, der Dieb, das schwarze Schaf, der vom Teufel Besessene. Es ist immer furchtbar, wenn ein Name fällt und gleich alle Kinnladen runtergehen. Wie schnell bin ich im Urteilen über andere? Weil ich meine, genug über sie zu wissen, weil ich es so gehört und gelesen habe. Wer weiß schon, was da stimmt. Einem wie Judas haben die frommen Kirchenleute über die Jahrhunderte hinweg alle Schuld zugeschrieben. Paulus, der vielleicht früheste christliche Theologe, fragt noch gar nicht danach. Erst einige Zeit später, als die Evangelien verfasst werden, wird ein Schuldiger gesucht und schnell hartnäckig festgelegt. Klarer Fall, Judas, der mit dem Judaskuss und mit dem Judaslohn. Kennt ihr das vielleicht auch? Judas gehört genauso zu Jesus wie Maria und Martha, Maria Magdalena, Petrus. Judas sitzt mit in der Runde, wenn Jesus mit ihnen isst und trinkt, redet und lacht und Dinge tut, die sie nicht gleich verstehen. Zum Beispiel ihnen allen die Füße wäscht. Judas hat genauso frisch gewaschene Füße wie die anderen Jünger. Genauso Hunger und Sehnsucht. Jesus feiert das Pessachfest mit seinen Freunden in Jerusalem. Nah beisammen, vertraut. Aber auf einmal passiert etwas, da kippt die Situation. Und Jesus sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Sie haben alle Angst, aber nicht um Jesus, sie haben Angst um sich. Sie fürchten sich davor, schwach zu werden und schuldig. Sie würden gerne die Zeit anhalten oder noch besser zurückdrehen. Zu dem Zeitpunkt, bevor Jesus diesen Satz gesagt hat und dann die Ohren zuhalten. Weil das nicht sein darf. Kennt ihr das? Wenn sich keiner wohl in der eigenen Haut fühlt, wenn's alle fröstelt, weil eine Aussage im Raum ist, die alles Bisherige zerstört. Am Tisch mit Jesus traut sich nicht mal Petrus nachzufragen. Dabei kann der reden und hat in der Gruppe ein gutes Standing. Aber Petrus schickt einen anderen vor, den Jünger, der sich ganz nah an Jesus lehnt. Der soll fragen, der ist am nächsten dran. Aber scheinbar hört niemand außer ihm, was Jesus antwortet, als würde Jesus es nur dem einen ins Ohr sagen. Wenn dann der Name als stille Post weitergesagt worden wäre, wer wäre denn am Ende vielleicht als Verräter herausgekommen? Ohne einen Namen zu nennen, vielleicht um Judas zu schützen, sagt er nur, der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Ich glaube, das kennen wir. Danach geht es weiter mit Judas geht, bekommt die 30 Silberlinge für eine Aktion im Garten, ein Kuss, Jesus wird in abgeschiedener Lage verhaftet und so weiter und so fort. Auch das ist bekannt. Und nun möchte ich mit euch gemeinsam mal einen Blick in eine andere Richtung wagen. Eventuell ist ein Mensch gar nicht so wie gedacht und man müsste ein Bild im Laufe des Lebens korrigieren. Ein scheinbar böser Mensch hat in Wahrheit gute Seiten und der scheinbar so nette, freundliche ist in Wahrheit ein Wolf im Schafspelz. Von diesen Wölfen wird in Matthäus 7, Vers 15 gesprochen. Sehet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. So ging es uns doch oft mit dem Jünger Judas, Iskariot. Ich habe ihn früher immer für den Bösen, für den Verräter gehalten, aber möglicherweise gibt es auch eine andere Sicht. Die 30 Silberlinge waren wohl etwa so viel wert wie ein durchschnittliches Monatsgehalt, also nicht gerade wenig Geld, aber war es genug, um einen Freund, einen verehrten und geliebten Lehrer zu verraten? Ich denke, es spricht viel dafür, dass Judas Jesus nicht aus eigenem Antrieb oder gar aus Geldgier verraten hat, sondern aus einem ganz anderen Grund. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich würde euch so einschätzen, dass ihr nicht unbedingt Harry Potter-Fans alle seid, aber eventuell kennt ihr den einen oder anderen Namen oder auch ein wenig vom Inhalt. Harry Potter und der Lehrer Severus Snape haben ein angespanntes Verhältnis. Sein ganzes Schulleben lang hält Harry diesen Lehrer für seinen schlimmsten Feind. Der furchtbarste Moment ist nun für Harry, als er wie er hilflos zusehen muss, wie Severus Snape seinen geliebten Direktor Albus Dumbledore umbringt. Und der sagt als letzte Wort zu Snape: Bitte, Severus, bitte. Harry glaubt, Dumbledore würde um sein Leben flehen, doch in Wahrheit will Dumbledore, dass Snape nicht weich wird und ihn wirklich tötet, denn nur durch seinen Tod kann Dumbledore Harry helfen, den bösen Lord Voldemort ein für allemal zu besiegen. Das erkennt Harry Potter aber erst viel später, als Snape in seinen Armen stirbt und ihm Anteil an seinen Erinnerungen schenkt. Also, nicht immer ist der erste Eindruck der richtige und manchmal muss man nach Jahren sein Bild über einen Menschen korrigieren. Um es euch zu erleichtern, das Bild von Judas Iskariot zu korrigieren, möchte ich euch nun eine Vorgeschichte des letzten Abendmahls erzählen. Sie steht nicht in der Bibel, ich habe sie mir aus einer anderen Predigt angelesen, sie könnte aber so ähnlich abgelaufen sein. Und dann sehen wir die Erzählung vom angeblichen Verrat des Judas vielleicht in einem anderen Licht. Ich erzähle euch nun die Vorgeschichte und dann gehe ich in den biblischen Text über, wie er im 13. Kapitel des Johannesevangeliums zu lesen ist. Eines Abends saß Jesus mit seinen Jüngern beim Mahl und er sprach zu ihnen: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ebenso werde auch ich sterben müssen, um Frucht zu bringen. Da erschraken die Jünger, aber keiner wagte, etwas zu sagen. Jesus sprach weiter: Ich muss überantwortet werden an die Kinder der Finsternis, die das Licht nicht sehen wollen. So werde ich erhöht werden und kann alle zu mir ziehen, denn das ist der Wille des Vaters. Der Vater und ich aber sind eins. Doch die Welt kann das Licht nicht überwinden am Tag, sie braucht dazu die Nacht und sie braucht einen Helfer, einen von euch, ein Kind des Lichts. Einer von euch muss ihnen sagen, wo sie mich heimlich gefangen nehmen können, ohne dass es das Volk merkt und in Aufruhr gerät. Denn nur wenn ich gefangen und getötet werde, kann ich den Willen des Vaters tun und die Welt retten, denn dazu bin ich in die Welt gekommen. Da entsetzten sich die Jünger noch mehr und sagten zueinander: Wer von uns sollte dazu imstande sein? Und Petrus flüsterte dem Jünger, den Jesus liebte, zu: Sag ihm, dass keiner von uns imstande ist, solch einen Frevel zu begehen und ihn zu verraten. Lieber wollen wir alle für ihn kämpfen. Jesus hörte diese Worte und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan, denn was du meinst, Petrus, ist nicht göttlich, sondern menschlich. Dann sprach er zu allen: Ihr seid meine Freunde, und niemand hat größere Liebe als der, der für seine Freunde stirbt. Meine Stunde ist nun gekommen und die Finsternis regiert. Ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an seiner Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte, denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spreche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Soweit nun meine Vorgeschichte und der Predigttext. Habt ihr es bemerkt, was von Johannes war? Ich habe es euch ein wenig schwer gemacht, weil die Vorgeschichte lauter Sätze und Gedanken aus dem Johannesevangelium waren, sodass sie auch nach Original Johannes klangen. Einen Satz des Johannes habe ich allerdings weggelassen. Es ist ein Satz, mit dem Johannes und die frühen Christen sich den Verrat des Judas erklärten. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass so etwas Schreckliches wie der Verrat an Jesus von einem Freund, von einem Schüler Jesu begangen wird. Und wenn doch, dann nur, weil der Satan von ihm Besitz ergriffen habe. Und so fügt Johannes eine zu seiner Zeit sicherlich gängige Interpretation des Geschehens ein und erzählt: Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Wie bitte hätte denn Jesus die Welt erlösen sollen, wenn er nicht ans Kreuz geschlagen worden wäre? Wie hätte er die Schuld der Welt auf sich nehmen können, wenn er nicht unschuldig gestorben wäre? Wie hätte die Soldaten die Verhaftung Jesu heimlich bewerkstelligen sollen, wenn ihnen nicht ein Eingeweihter den entscheidenden Tipp für Jesu Aufenthalt gegeben hätte? Der Versuch des Petrus, Jesus von seiner Bereitschaft, sich töten zu lassen, abzuhalten, findet sich bei Johannes nicht. Der Gedanke ist von Matthäus ausgeliehen. Auch Lukas kennt ihn. Tatsächlich sieht Jesus den Satan am Werk, als Petrus ihn laut Matthäus-Evangelium davon abhalten will, sich freiwillig den Behörden auszuliefern. In unserer Darstellung des Verrats aber sollte der Satan wiederum am Werk sein, wenn Judas genau das tut, was Jesus möchte, nämlich den Behörden hilft, ihn gefangen zu nehmen. Das ist nicht unbedingt vollständig nachvollziehbar. Deshalb möchte ich, auch wenn ich aus einer anderen Predigt übernommen habe, etwas behaupten, es mal in den Raum stellen, dass der Satz "Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn" einer Interpretation des Johannes ist. Neuere theologische Theorien vermuten, dass Judas vielleicht sogar der engste Vertraute Jesu war. Dazu kommt, dass er ein Zelot war, also einer, der von der Bekanntschaft mit dem friedliebenden Jesus mit Waffengewalt gegen die Römer kämpfte. Von daher ist er mental wohl am ehesten in der Lage, diesen Verrat im Auftrag Jesu zu begehen. Im Auftrag Jesu? Ja, im Auftrag Jesu. Johannes überliefert von Jesus nur die dürren Worte: Was du tust, das tue bald. Aber das genau kann so oder so verstanden werden, genau wie in der vorhin geschilderten Szene mit Harry Potter. Jahrhundertelang wurde dieses "Was du tust, das tue bald" so verstanden, dass Jesus sich in sein Schicksal fügt, dass er Satan ihm durch Judas bereitet. Ich denke aber, es könnte auch bedeuten, tue, was du tun sollst. Was wir besprochen haben, mach es jetzt. Geh endlich. Judas würde also im Auftrag Jesu handeln. Jesus war bewusst nach Jerusalem gegangen, um seinen Weg ans Kreuz zu gehen. Das war seine Rolle. Und Judas' Rolle war, ihm dabei zu helfen. Beide Rollen sind nicht voneinander zu trennen. Judas wird zum Handeln gedrängt, damit Jesus endlich als Befreier erkannt wird. Judas soll was vorantreiben, etwas pushen. Das macht ihn mir auch sympathisch, er soll und er will was. Der gibt sich nicht zufrieden, sagt nicht abwarten und Tee trinken. Ich glaube, auch er hat diese Vision und den Wunsch vom großen Frieden, vom Shalom Gottes. Und damit ist er ganz nah dran an Jesus. Er will aller Welt etwas Großes verraten. Judas, ein Verräter. Das griechische Wort, welches hier steht, ist Paradidonai. Es wird in vielen Bibelübersetzungen mit verraten übersetzt. Es heißt aber auch ausliefern, übergeben, in andere Hände geben. Um das noch einmal etwas besser herauszustellen, möchte ich Franz Alt zitieren, in Deutschland bekannt durch 20 Jahre Moderation des Politmagazins Report. Er schreibt in einer Abhandlung: In den 4 offiziellen Evangelien kommt Paradidonai insgesamt 59 Mal vor. Interessanterweise wird dieses Wort im Zusammenhang mit Judas 32 Mal mit verraten übersetzt. Wenn es jedoch nicht auf Judas bezogen ist, wird es immer mit übergeben oder überantworten wiedergegeben. So hat es Günther Schwarz festgestellt. Mit dieser verräterischen Übersetzung wurde Judas zum schimpflichsten aller Verräter der Weltgeschichte abgestempelt. Einige Bibelübersetzungen, wie zum Beispiel die Elberfelder übersetzt, mit »Einer wird mich überliefern«. Die neue evangelische Übersetzung und die Züricher übersetzen mit »Ausliefern«. Dieselbe Szenerie bekommt dadurch plötzlich ein ganz anderes Gesicht. Aus dem angeblich vom Satan besessenen Verräter wird ein Jünger, der einen extrem schweren Auftrag seines Herrn erfüllt. Das Tragische, Judas zerbricht schließlich an diesem Auftrag und kann sich sein eigenes Tun nicht verzeihen, obwohl er genau damit die Heilsgeschichte in Gang gesetzt hat. Man könnte fragen, ob nicht da erst der Satan in ihn gefahren ist. Der Satan, der ihm einredet, er hätte Schuld am Tod seines Herrn. Er hätte ihn doch nicht verraten dürfen und dass ihm diese Schuld von Gott niemals vergeben und verziehen werden würde. Das nämlich ist das Werk des Satans, dass er uns an der Barmherzigkeit Gottes zweifeln lässt, dass er uns die Gebote, die wir nicht vollkommen halten konnten, vorhält und der uns ein schlechtes Gewissen macht. Sündige tapfer, doch tapferer Glaube und freue dich in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel. So schrieb Martin Luther einmal an Philipp Melanchthon. Damit wollte Luther sagen, wir werden es nie schaffen, ganz ohne Sünde zu leben, auch wenn wir uns natürlich bemühen sollen. Entscheidend ist aber nicht unsere Sünde, sondern der Glaube daran, dass Gott barmherzig und sein Sohn für uns am Kreuz gestorben ist. Und damit sind wir wieder bei Judas. Ohne Judas keine Gefangennahme Jesu, ohne Gefangennahme keine Kreuzigung, ohne Kreuzigung keine Erlösung und keine Auferstehung, ohne Auferstehung keine Hoffnung für die Welt, keine Überwindung des Todes, kein Sieg über die Sünde und das Böse. Judas ist also gewissermaßen ein tragischer Antiheld der Heilsgeschichte. Er ist der, ohne den es nicht geht, der dafür aber nicht gelobt, nicht verehrt, sogar dafür verdammt wird. Ich denke, das gibt's bis heute. Menschen, die das Richtige tun oder auch das Richtige sagen, aber dafür gehasst und verdammt werden. Die anderen Jünger, die den schweren Auftrag Jesu nicht erfüllen konnten, stehen dagegen für die Masse, für die, die so denken und reden, wie eben alle anderen denken und reden. Judas dagegen steht für die Menschen, die eigenständig denken und reden, die gegen den Strom schwimmen, wenn es darauf ankommt, die sich was trauen, die was riskieren, weil sie von der Richtigkeit und Wahrheit ihres Tuns überzeugt sind. Manchmal erfahren sie im Nachhinein in der Öffentlichkeit eine gewisse Wiedergutmachung, werden rehabilitiert, manchmal aber auch nicht. Hier beim Verrat des Judas möchte ich behaupten, dass der Versucher wohl weniger in Judas oder bei seinem Handeln zu suchen ist, als bei denen, die ihn später verdammt haben. Auch heute noch ist es so leicht, über einen Menschen den Stab zu brechen. Es ist so leicht, im Nachhinein zu sagen, was ein anderer angeblich oder tatsächlich falsch gemacht hat. Deshalb möchte ich behaupten, die Versuchung liegt genau darin, in allem Besserwisserischen, in allem Verurteilen oder gar Verdammen von Menschen, die nicht so handeln, wie man es für richtig hält. Und die andere, noch größere Versuchung ist, Gott nicht jede Barmherzigkeit zuzutrauen. Auch gegenüber Judas, selbst wenn er wirklich aus ganz niederen Gründen seinen Herrn verraten haben sollte. Im Mittelalter konnte man sich eine solch große Barmherzigkeit nur schwerlich vorstellen. Umso bemerkenswerter ist eine Darstellung, die in einer romanischen Kathedrale zu finden ist. Die Sonne ging auf, das Tal war noch im dichten Nebel gehüllt, aus dem hier und da ein paar Baumkronen hervorblitzten. Darüber tat sich die Stadt auf wie eine hell leuchtende Pyramide. Es war ein herrliches Schauspiel und mit einem inneren Drang zur Bewunderung mache ich mich auf zur Kirche St. Madeleine. So schreibt es Prosper Mérimée in seinem Werk, na, das ist jetzt Französisch, das kann ich nicht so gut aussprechen, aber er hat ein Werk geschrieben, in dem er das schreibt, in dem er seine Ankunft in Vézelay erzählt. Vézelay, ein Ort in Burgund, gerade mal 500 Einwohner, Winzer und Renaissancehäuser, gepflasterte Gassen. Alles ist noch so, wie es früher war. Und dann stehst du auf einmal vor der dortigen Kathedrale Sainte-Marie-Madeleine, ohne es richtig gemerkt zu haben. Was sich anhört wie eine Tourismuswerbung, das ist auch eine. So habe ich es im Internet gelesen. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist ein beeindruckendes Detail, welches wir in der Kathedrale finden. Es handelt sich um ein Säulenkapitell, also das obere, oft kunstvoll, mit Ornamenten oder auch mit Figuren verzierte Ende einer Säule. Mit einer Darstellung, die einzigartig ist, das Judaskapitell. Ein Bild von diesem Kapitell habt ihr bekommen in den Umschlägen. Ich möchte euch bitten, es jetzt vielleicht aufzumachen, wenn dieses noch nicht geschehen sein sollte. Judas und der gute Hirt könnte das Bild heißen. Es besteht aus zwei Szenen. Auf der einen Seite sieht man Judas mit aufgerissenen Augen und weit heraushängender Zunge verzweifelt, hilf- und wehrlos am Strick an einem Baum hängen. Er hat sich verstrickt in seine Schuld. Er hat sich umgebracht. Er wusste nicht mehr aus noch ein. Er hat an seinem Leben aus lauter Verzweiflung ein Ende gemacht. Und auf der anderen Seite des Kapitells sieht man, wie jemand den toten Judas vom Baum genommen, von seinen Verstrickungen befreit und auf seine Schultern gelegt hat. Nun trägt er ihn, wie ein Hirte das verletzte oder verlorene Schaf, und bringt ihn nach Hause. Kein Zweifel, der Hirte ist der auferstandene Christus, der, der den toten Judas abnimmt und ihn heimholt und annimmt. Was für eine Botschaft erzählte dieses über 800 Jahre alte Steinrelief? Welche revolutionäre Sicht des unbekannten Steinmetzes von Wetzelai, der in großer, künstlerischer und gläubiger Freiheit die tragische Judasgeschichte radikal weiter und zu Ende gedacht hat? Das Judaskapitell von Wetzelai ist zweifellos ein starkes, ein faszinierendes Bild. Eindrucksvoller lässt sich die grenzenlose Barmherzigkeit Gottes nicht darstellen. Mit seiner Botschaft in Stein gemeißelt, trifft es mitten hinein ins Zentrum der biblischen, der christlichen Verkündigung. Christus gibt Judas nicht auf. Er lässt ihn nicht hängen. Er löst ihn aus seinen Verstrickungen. Er legt ihn sich selber auf und trägt ihn. Es ist fast wie eine Umarmung, ein Umfangen. Ein wunderbares Beispiel für die Barmherzigkeit Gottes, für die Gnade des guten Hirten, der jedes verlorene Schaf und jeden verlorenen Menschen sucht und nach Hause trägt. Selbst in einer Zeit, in der Judas all das Böse und vom Satan, in der Judas für all das Böse und vom Satan Besessene galt, hat ein Bildhauer die Größe und Weite der Barmherzigkeit Gottes geglaubt und dargestellt. Wie recht hatte er doch, können wir mit dem heutigen Blick auf Judas nur sagen. Natürlich wird Jesus seinen Jünger und Freund, der an seinem schweren Auftrag zerbrochen ist, aufrichten. Er wird ihn im wahrsten Sinn des Wortes nicht hängen lassen, sondern ihn in sein himmlisches Zuhause tragen, wo auch für ihn eine Wohnung bereitstehen wird. Amen.